ganz herzlich grüßen aus der Gemeinde, von der Gemeinde aus der Möllstraße, insbesondere von Siegfried Winkler. Habe mich gefreut, dass ich gehört habe, dass ihr hier euch für das Projekt in Freiham so einsetzt. Das finde ich eine Besonderheit, wenn eine Gemeinde sich für so ein Gemeindegründungsprojekt, die Gründung ist ja was ganz, ich sag mal, bald Ungewöhnliches. Wir erleben, dass Gemeinden weniger werden und zurückgehen, aber wenn Gemeinden neu gegründet werden, finde ich das ganz wunderbar. Was ist bei uns in der Möllstraße so die Besonderheit im Moment? Wir haben ukrainische Familien bei uns. In der Hauptsache sind es Frauen mit Kindern. Frauen, Großmütter und die Kinder. Und der Gottesdienst wird für sie übersetzt. Wir haben also russischsprachige Menschen bei uns in der Gemeinde. Und die Ukrainer, die verstehen ja auch zum größten Teil Russisch. So wird ihnen der Gottesdienst übersetzt. Und so bekommen wir in der Müllstraße auch hautnah mit, was in der Ukraine gerade vor sich geht durch diese Berichte von den Menschen. Heute wollen wir reden über wahre Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ja in aller Munde, auch jetzt immer wieder. Und wir wollen uns einen Text anschauen aus Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Aber zunächst mal ist es doch gut, sich klar zu machen, in welchem Zusammenhang steht denn dieser Text und was ist die Absicht des Matthäus-Evangeliums. Matthäus ist es ja ganz wichtig, Jesus darzustellen als den Messias des Wortes und der Tat. So wie er von Gott, seinem Vater, selbst legitimiert wurde. Und das ganze Matthäus-Evangelium ist thematisch gegliedert. Und wir wissen, dass es im Matthäus-Evangelium 5 große Reden gibt. Nämlich zunächst die Bergpredigt in den Kapiteln 5 bis 7. Dann gibt es die Aussendungsrede im Kapitel 10. Die Gleichnisrede, Kapitel 13. Die Gemeinderegeln, Kapitel 18. Und dann kommt zum Schluss die Doppelrede über die Pharisäer und die letzten Dinge in den Kapiteln 23 bis 25. Und darin erweist sich Jesus auch als ein Lehrer für uns. Und unser Text, den wir heute lesen, der ist eingebettet in die Bergpredigt. Unmittelbar bevor Jesus auf den Berg stieg, um die Bergpredigt zu halten, wird uns im Kapitel 4 Folgendes berichtet, dass Jesus durch ganz Galiläa zog und er lehrte in den Synagogen, er verkündete die frohe Botschaft und die Freudenbotschaft vom Reich Gottes. Außerdem heilte er dort Menschen von allerlei Krankheit und Leid, wird uns berichtet. Aber das alles bestimmende Thema in Galiläa und in der Bergpredigt darauf war das Reich Gottes, das Kommen des Reiches Gottes. Und wie beginnt die Bergpredigt? Sie beginnt mit den Glückseligpreisungen. Vom Gesetz und von Gerechtigkeit ist überhaupt nicht die Rede zunächst am Anfang. Und die Bergpredigt, sie ist ja richtig repräsentativ für die Lehre Jesu in ganz grundsätzlicher Hinsicht. Und speziell unser heutiger Text, der bildet den Rahmen für diese Rede, dass Jesus gekommen ist, die Tora zu erfüllen und nicht um sie zu ersetzen. Und daraus leitet er ab die Forderung nach einer besseren Gerechtigkeit. Ich lese unseren heutigen Text einmal nach einer anderen Übertragung, nämlich nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Es ist überschrieben über das Gesetz, ab Vers 17. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Denn ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird auch nicht ein Punkt oder Strich vom Gesetz vergehen, bis alles geschieht. Wer auch nur eins von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, gilt unter der Herrschaft des Himmels als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der wird in diesem Reich hochgeachtet sein. Ich sage euch, wenn es um eure Gerechtigkeit nicht viel besser bestellt ist als bei den Gesetzeslehrern und bei den Pharisäern, werdet ihr nie in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert. Wie geht es uns, wenn wir so einen Text lesen? Mein erster Gedanke war, als ich das gelesen habe, oh, das ist ja alles rein Theorie, reine Theologie und dann auch noch so provokativ, gar nicht wie von Jesus gewohnt, so eine Bilderrede mit Beispielen, wo man sich daraus was ableiten kann. Zunächst gibt er kein Gleichnis dazu. Und wie können wir diesen Text konkretisieren? Dazu müssen wir einmal über die Begriffe reden, die Begriffe und die Verständnisse, die wir aus den Begriffen ziehen, nämlich die Begriffe, die wir hier vorfinden. Wir finden hier die Begriffe Gesetz, Gebot, Gerechtigkeit. Das sind die Kernbegriffe unseres Textes. Und uns ist klar, wenn es um die Gerechtigkeit geht, dann muss es ja auch Regeln geben, an denen sie sich ausrichtet. Und je mehr Regeln es gibt, umso mehr müssen sie auch geschützt werden. Geschützt vor Irrtum, vor Missbrauch, vor Fehlinterpretation. Damit alle Menschen, die unter diesen Regeln leben und unter diesem Gesetz stehen, sprich gleich und gerecht behandelt werden. Die jüdische Religion hat ein sehr hoch differenziertes Gesetzes- und Regelwerk. Aber sie hatte zumindest damals auch eine dazugehörige personelle Infrastruktur, um das Gesetz auszulegen und zu überwachen. Dazu gehörten die Propheten, dazu gehörten Richter, dazu gehörten die Gesetzeslehrer, sprich die Schriftgelehrten. Aber dazu gehörten auch Pharisäer und Sadduzäer, also Angehörige von Schulen, von Gemeinschaften, denen die Umsetzung des Gesetzes im praktischen Leben sehr wichtig war. Das Gesetz des Mose und die Tora waren ja damals nicht nur geistliche Gebote, sondern gleichzeitig auch die weltlichen Gesetze. Und so ist es auch im europäischen Raum dann geworden, dass die christlich gewordenen Länder und Kulturen auch diese Gesetze und Gebote zunächst angenommen haben. Aber im Laufe der Geschichte, besonders unserer europäischen Geschichte, hat sich dann das geistliche Gesetz von dem Weltlichen getrennt oder umgekehrt. Das weltliche Gesetz hat sich abgespalten vom religiösen Gesetz. Und so hat sich das bei uns entwickelt. Das begann schon bei den Römern. Aber natürlich hat auch dieses Gesetz und die Gebote unser Denken und unser Verständnis geprägt. Und wenn wir jetzt Begriffe hören wie Gesetz und Gerechtigkeit, denken wir aber immer zuerst an die Gesetze und die Gerechtigkeit, wie wir sie aus dem täglichen Leben und aus der Gesetzespraxis her kennen. Selten denken wir oder kaum an die religiösen Gesetze unter den Gebrauch und das Verständnis, wie es von Jesus gekommen ist. Es gibt ungefähr 400, vielleicht noch einige mehr Bibelstellen zum Begriff Gerechtigkeit. Und zum Begriff Gesetz gibt es noch viel mehr. Folglich ist das ja wohl ein wichtiges Thema. Allerdings wissen wir, dass jeder dieser Begriffe sehr viele Facetten hat. Und wenn wir das Diskutieren anfangen, dann merken wir, dass jeder von uns seine eigenen Erfahrungen, seine eigenen Erlebnisse gemacht hat. Und dass die Lebenssituationen, in denen jeder einzelne von uns steht, dass die Vorstellungen geprägt haben, was für ihn Gerechtigkeit, was für ihn Gesetz bedeutet. Jeder definiert die Gerechtigkeit in Bezug auf seine eigene persönliche Situation. Und schon ein Kind weiß, was gerecht und was ungerecht ist, wenn es glaubt, bei der Abgabe von Süßigkeiten zum Beispiel zu wenig abzubekommen. Das ist die Verteilungsgerechtigkeit. Oder jeder, der vor Gericht steht, der hofft auf Gerechtigkeit der Gleichbehandlung. Der Gleichbehandlung vor dem Gesetz. Und in unserer Gesellschaft wird zunehmend immer mehr die soziale Gerechtigkeit diskutiert. Sie soll regeln, wie die Chancen, die Ressourcen, die Güter, die Lasten auf die Mitglieder einer Gesellschaft verteilt werden. Und keine einzige Partei bei uns kommt darum herum, die soziale Gerechtigkeit in ihr Programm aufzunehmen. Es ist ein Thema, bei dem wir alle mitreden können. Und warum? Ich glaube, dass Gott uns von Anfang an eine Grundausstattung mitgegeben hat. Und diese Grundausstattung, die besteht in drei Schritten, nämlich erstens, wir erkennen Unterschiede. Zweitens, wir bewerten Unterschiede, ob sie für uns von Nachteil oder von Vorteil sind. Und drittens, wir nehmen dann eine zustimmende oder eine ablehnende Haltung dazu ein. Es gibt einen Philosophieprofessor, inzwischen schon emeritiert, Gottfried Höffe heißt er, und er hat ein Buch über Gerechtigkeit geschrieben und er hat das so zusammengefasst: Gerechtigkeit ist das, was die Menschen einander schulden, was wir voneinander uns abfordern. Und Wohltätigkeit ist das, was darüber hinausgeht. Ungleichheit und Ungerechtigkeit ist aber nicht auf die säkulare Welt beschränkt. Sie kam auch früher schon und immer noch in christlichen Gemeinden vor. Leider ist es so. Ungerechtigkeit fällt meistens den Benachteiligten zuerst auf, selten den Bevorzugten. Es ist eben schöner, etwas mehr abzubekommen und zu den Gewinnern zu zählen, als zu den Verlierern, zu den Opfern. Und jetzt kommt auch noch Jesus und spricht über Gesetz und Gerechtigkeit und spricht über eine bessere Gerechtigkeit. Aber er hat einen Vorteil zu jetzt. Seine Hörer damals waren vorgeprägt. Sie wussten schon aus der Tora, was unter Gerechtigkeit zu verstehen ist. Es gab ja noch keine Trennung in diese zwei verschiedenen Rechte. Und Jesus gibt aber dann auch zunächst keine Begriffserklärung. Das kommt dann erst viel später in den nächsten Kapiteln, wenn es um Gleichnisse geht. Wir Christen, wir haben ein Problem mit dem Gesetz, zumindest mit dem Gesetz der Tora. Warum haben wir das Problem? Das Gesetz der Tora wirkt für uns oft sehr merkwürdig, antiquiert, umstritten, stößt bei uns auch auf ablehnende Haltung. Und uns stellt sich die Frage, ist das nicht für Christen zu alttestamentarisch oder führt das nicht vielleicht zu einer verkrampften Erfüllungshaltung. Die 10 Gebote stehen für uns außer Frage, gar keine Diskussion darüber. Und sie geben uns auch Orientierung. Aber darüber hinaus bieten die Gebote der Tora uns kaum eine Orientierung. In unseren Ohren darüber hinaus klingen manche Texte aus dem Neuen Testament nach, die sehr gesetzeskritisch wirken. Ich will mal Paulus zitieren, zum Beispiel Römer 6, Vers 14. Dann wird die Sünde ihre Macht über euch verlieren, denn ihr lebt ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Dann kommt es noch stärker in Römer 7, Vers 6. Da heißt es doch, jetzt sind wir vom Gesetz freigekommen und tot für das, was uns früher gefangen hielt. Das hat also uns geprägt. Haben also diejenigen, die das Gesetz für überholt ablehnen, recht? Sie haben doch gute Argumente auf ihrer Seite. Aber Jesus sagt genau etwas anderes. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Es herrschte bei den damaligen Hörern eine ganz feste Vorstellung von der Tora und von den Regeln. Und bei allen Reden und vor allen Dingen bei seinen Taten, da führte das bei den Menschen zu dem Verdacht, Jesus, der steht mit dem Gesetz auf Kriegsfuß, vielleicht will er es ja sogar abschaffen. Ich habe in den letzten Tagen, waren wir in Oberammergau und haben die Passionsspiele gesehen. Und da kam das ganz deutlich zum Ausdruck, dieser Gegensatz, dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten und viele Menschen damals glaubten, Jesus will uns wegführen von dem Gesetz. Aber worin liegt jetzt die Erfüllung des Gesetzes, die Jesus hier meint? Ich denke, erstens liegt es darin, dass Jesus das Gesetz erfüllt durch wahrheitsgetreue und sinnerfüllte Auslegung des Wortes Gottes. Zur Beantwortung hilft uns eine in Lukas 24 berichtete Begebenheit. Das kennen wir alle, das sind die Jünger, die nach Emmaus gingen und denen Jesus begegnet. Und er lehrt sie und berichtet ihnen und später begegnet er dann allen Jüngern. Und da heißt es, dass Jesus mit ihnen das Brot bricht und er erklärt ihnen die Schrift. Und dann sagt er, nun ist in Erfüllung gegangen, was ich euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles, was im Gesetz des Mose, in den Propheten und Psalmen über mich geschrieben steht, musste sich erfüllen. Und dann heißt es weiter, dann öffnete er ihnen die Augen für die Schrift und half ihnen, sie zu verstehen. Die Wahrhaftigkeit seiner Auslegung, die bestand darin, dass er mit seinem Leben, mit seiner Existenz, mit seinen Handlungen bis zuletzt ganz authentisch dieses Gesetz gelebt hat. Nicht nur selektiv einige daraus, sondern ganz. Zweitens, ich denke, dass Jesus der Erfüller des Gesetzes Gottes ist durch sein persönliches Opfer. Denken wir an Jesaja 53. Da gibt es viele Bezüge zu Jesus. Es ist Christus, der unschuldig und stellvertretend Strafe ertragen hat. Er hat sie getragen, damit wir Frieden haben. Er hat sich als Schuldopfer gestellt. Und dazu passen einige Verse auch aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, ab 52. Petrus hatte im Garten Gethsemane einen der Soldaten des Hohen Priesters ein Ohr abgehauen. Und daraufhin sagte Jesus zu Petrus, steck dein Schwert weg. Und Jesus sagt zu ihm weiter, denn alle, die zum Schwert greifen, werden auch durch das Schwert umkommen. Meinst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel senden würde? Und dann kommt der Satz, in dem er sagt, warum er das verhindern will, dass er verteidigt wird. Wie könnten sich dann aber die Aussagen der Schrift erfüllen, nach denen es so geschehen muss? Es muss alles so geschehen. So will ich es, so will ich das Gesetz erfüllen. Und drittens denke ich, dass Jesus das Gesetz dadurch auch erfüllt, indem er uns Zugang zu Gott ermöglicht hat. Wenn wir auf dem Weg über das Gesetz zu Gott gelangen wollen, dann werden wir scheitern, wie einst die Pharisäer auch. Die Erfüllung des Gesetzes und der besseren Gerechtigkeit erfolgt für uns durch Jesus. Aber was heißt das praktisch? Was ist denn unsere bessere Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist ja schon eine hohe Messlatte, aber bessere Gerechtigkeit ist ja die Latte noch etwas höher zu legen. Luther hat mal in einer Predigt das so ausgedrückt zu diesem Text: Das ist ein kurzer Sinn. Wer in den Himmel will, der muss eine bessere Frömmigkeit haben, denn als die Pharisäer. Was ist nun der Pharisäer Frömmigkeit? Das war nicht Unrecht, dass sie sich in einem feinen, züchtigen und ordentlichen Leben und Wandel hielten. Aber das war Unrecht an den Pharisäern, dass sie sich um solche äußerlichen Werke, Zucht und Ehrbarkeit willen, brüsteten, fromm und gerecht vor Gott dadurch sein zu wollen. Sie gingen fein sicher dahin, als hätte das Gesetz keine Anklage gegen sie. Sie hätten es nun vollkommen erfüllt. Doch Gott allein wird nicht allein durch Werke gepriesen, sondern er will ein neues und reines Herz haben. Wenn wir im Matthäusevangelium weiterlesen, im Kapitel 6, dann gibt Jesus einige Beispiele, was er unter besserer Gerechtigkeit versteht. Als erstes gibt er ein Beispiel über die Weitergabe von Almosen. Also da geht es um die gerechte Verteilung von Mitteln. Ich muss mich in meinem Studium erinnern, damals war so eine Wirtschaftslehre vom amerikanischen Wirtschaftsprofessor Milton Friedman sehr stark diskutiert worden. Und der hat einmal gesagt, die soziale Verantwortung eines Unternehmens ist seine Profitsteigerung. Interessant, obwohl er ganz bahnbrechende Erkenntnisse in der Wirtschaftslehre hervorgebracht hatte, war er andererseits blind für die wirtschaftlich Benachteiligten, für Kleinbauern, für Frauen, auch blind für Kinderarbeit. Denn Arme haben nur sehr wenige Alternativen, auf die Beine zu kommen und fast gar keinen Einfluss auf die gerechte Verteilung von Mitteln. Hier ist es unsere Aufgabe als Christen, auf gerechte Verteilung zu pochen und uns selbst daran zu beteiligen, Not zu lindern. Wir sehen sie ja, ich meine, hier diese Gemeinde ist ja mitten in der Stadt. Wenn wir durch die Fußgängerzone gehen, wie viele Bettler begegnen uns da? Ich wohne außerhalb, da begegnen mir keiner. Aber hier, wenn man hier durchgeht, ich denke, man sieht die Not. Und wir kommen dann schon in den Konflikt zu entscheiden, ist das wirklich Not, was ich hier vor mir habe? Oder wir sagen uns, eigentlich ist doch unser Sozialstaat dafür eingerichtet, auch diesen Menschen zu helfen. Wo bleibe ich da? Oder wir sagen vielleicht, Mensch, ich habe doch für mein Geld gearbeitet. Warum tut der das nicht? Aber Not kennt oftmals keine Grenzen. Und Jesus liebt gerade die, die es nicht schaffen, die versagen, die nicht mehr aus ihrer Lage selbst herauskommen. Unsere menschlichen Reaktionen, die mögen ja ganz richtig sein. Beim Streben nach Gerechtigkeit geht es nun nicht nur darum, herauszufinden, ob Christen prinzipiell immer so oder anders handeln sollten. Es geht um unser Herz. Es geht um unsere Einstellung, unsere Herzenshaltung. Lasse ich mich von Gott gebrauchen? Und dann gibt Jesus noch ein zweites Beispiel. Und das finde ich sehr beeindruckend. Hier bezieht sich Jesus auf die Gebote zum Mord und erklärt, dass der Mord schon viel früher beginnt. Nicht erst, wenn die Tat vollbracht ist, wenn einer tot am Boden liegt. Und er spricht auch über Ehebruch und zieht hier schon die Grenze beim Begehren. Er will Versöhnung, noch bevor es zu spät ist. Keine durch das Gesetz erzwungene Gerechtigkeit will er, sondern die Erfüllung dadurch, dass wir den Sinn verstehen und die Absicht mit ihm teilen. Es geht um ein Menschenbild, um unser christliches Menschenbild. Gerechtigkeit kann natürlich nicht auf eine rein materielle Frage reduziert werden. Und wenn diese materielle Frage geklärt ist, dann ist Gerechtigkeit erreicht. Ich erinnere mich an ein Wort von Bert Brecht, der einmal sagte, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Aber was ist, wenn die Nahrung weniger wird? Es geht dann die Moral auch vor die Hunde? Ich denke, das darf nicht passieren. Ein christliches Menschenbild gewährleistet, dass wir Achtung vor dem Leben, vor den Rechten anderer Menschen haben, vor ihrer Persönlichkeit. Auch dann, wenn es mal eng wird und wenn die Not groß wird. Gerechtigkeit kommt nicht von alleine, sie fällt uns nicht in den Schoß. Es hat etwas mit Verantwortung zu tun und mit Einsatz. Bessere Gerechtigkeit ist etwas, was man tun kann. Sie bestimmt das Wesen unserer Existenz, unserer glaubwürdigen Existenz als Christen. Das Leben und das Wirken von vielen führenden christlichen Persönlichkeiten war mehr als nur Ausdruck einer tiefen Gottesliebe. Das neue Leben, die bessere Gerechtigkeit durch Jesus Christus in alle Bereiche des menschlichen Lebens und Zusammenlebens hineinzutragen, das wollten sie. Ich gebe ein paar Beispiele dafür aus der Geschichte. Philipp Jakob Spener zum Beispiel, er wurde genannt der Vater des Pietismus, aber er hatte auch ein Herz für gesellschaftliche Nöte. Er forderte eine Reform des persönlichen Lebens, des geistlichen Lebens, eine Reform der Theologie und des Umgangs miteinander. Oder William Wilberforce. Er war ein evangelikaler Kämpfer für Menschenrechte. Sein Name steht für den Kampf um die Abschaffung der Sklaverei, die Beseitigung eines schreienden Unrechts. Oder ein Beispiel aus noch nicht zu langer Vergangenheit, Mutter Teresa in Indien, jahrzehntelang völlig unbekannt. Erst gegen Ende ihres Lebens war es soweit, dass die Menschen gemerkt haben, aus diesem kleinen, liebenden Menschen, der sich darum gekümmert hat, um weggeworfene Babys, um verarmte Menschen, aus dem ist ein Werk entstanden, eine ganze Bewegung. Ich denke, das waren die Menschen, die die Gerechtigkeit Jesu in ihrer Liebe im Herzen trugen. Was können wir selber tun? Dazu habe ich einen schönen Satz gefunden, der heißt, sich selbst zur Verfügung stellen, sich Jesus zur Verfügung stellen. Die Personen, die ich gerade genannt habe, haben natürlich einen großen persönlichen Einsatz gehabt, aber was war ihnen allen gemein? Gemeinsam? Sie haben sich Jesus zur Verfügung gestellt. Man kann sich auch ganz schön verkrampfen im Streben nach einer besseren Gerechtigkeit, oder man kann es auch einmal wirklich ganz anders angehen. Erinnern wir uns an die Geschichte der Speisung der 5000? Da gab es die Bereitschaft eines Jungen, der hat so einen Korb mit Fischen und Brot zu Jesus gebracht. Die Jünger, die haben noch diskutiert, haben wir das Geld, können wir uns das leisten, wo gibt es was zu kaufen? Und dann kommt ein kleiner Junge und zeigt, wie man Verantwortung wahrnehmen kann, indem man nicht die handelnde Hauptperson ist, sondern einfach sich nur zur Verfügung stellt oder das, was man gerade hat, zur Verfügung stellt. Sicher, manche materielle Not können auch Organisationen oder Institutionen, die wir geschaffen haben, lindern. Früher gab es mal einen Spruch, der hieß, das Sozialamt hilft dir zwar, aber es liebt dich nicht. Lieben erschöpft sich nicht im Geben und Lieben bleibt uns Menschen vorbehalten. Es stellt sich über das Geben hinaus die Frage, ob wir bereit sind, Menschen in Not zu begegnen. Ob wir uns für die Not berührbar machen, ob wir sie an uns heranlassen. Manchmal brauchen Menschen nicht unser Geld, sondern manchmal brauchen sie nur unser Ohr. Manchmal brauchen Menschen, besonders Mütter, jemanden, der mal zeitweise auf ihre Kinder Acht gibt, ihre Kinder betreut. Manchmal brauchen ältere Menschen nur einen gemeinsamen Spaziergang. Manchmal brauchen Menschen in Not nur ein gemeinsames Gebet. Oft liegt die Not gar nicht im finanziellen Bereich. Und wenn wir bereit sind, unsere Gaben Jesus zur Verfügung zu stellen, dann wird er wirken. Er wird wirken. Dann wird er für uns eine bessere Gerechtigkeit daraus entstehen lassen. Aber manchmal tun wir uns schwer mit dem Geben. Nämlich dann, wenn wir geben, aber nicht loslassen können. Ich war einige Jahre im Verbandsrat unseres Hänselsöger Gemeinschaftsverbandes und da ist es gelegentlich vorgekommen, dass Gemeinden ein Erbe bekommen haben von einem Mitglied aus der Gemeinde. Aber dieses Erbe war an Bedingungen geknüpft. Und letztlich waren die Bedingungen so, dass im Grunde die Gemeinde nichts mit dem Erbe anfangen konnte. Da wurden Häuser vererbt unter der Bedingung, da darf nur ein Prediger drin wohnen. Ja, was ist, wenn die keinen Prediger hatten? Oder Wohnungen auch mit der gleichen Vorgabe. Was ist, wenn der Prediger Kinder hatte und die Wohnung viel zu klein war? Wenn man gibt, muss man auch loslassen können. Das ist Geben in ungerechter Weise. Die bessere Gerechtigkeit und das Himmelreich hat Jesus angesprochen. Das Reich, in dem der Himmel regiert. Jesus hatte einmal eine nächtliche Debatte mit einem Mitglied des jüdischen Rates. Der Mann war ja auch zugleich Pharisäer. Sie wissen, wir sprechen von Nikodemus. Eigentlich will er nur über die göttliche Legitimation von Jesus sprechen. Aber Jesus spricht ihn persönlich an. Jesus erklärt ihm die Voraussetzung dafür, um das Reich Gottes sehen zu können, nämlich aus Wasser und Geist neugeboren zu sein. Was Nikodemus letztlich damit anfangen konnte, dass es nicht um die Erfüllung des Gesetzes alleine gilt, sondern um die Erneuerung, um gerecht zu werden, das weiß ich nicht. Allerdings, was für Nikodemus galt, gilt auch für uns. Bei der besseren Gerechtigkeit und zum Himmelreich, da gibt es kein Wir, sondern nur ein Ich. Da können wir mal Egoist sein. Wir wollen als lokale Gemeinde ja so leben, dass unser Glaube praktisch wird. Und dazu kann man sich Aufträge geben. In der Gemeinde der Müllstraße haben wir uns 4 Aufträge gegeben. Und einen davon, den kann man nur machen, wenn man wirklich aus sich herausgeht. Wenn man nicht nur sich zum Beten trifft, ein Auftrag davon heißt dienen. Und ich definiere ihn mal jetzt so: Dienen bedeutet, den Menschen die Not ansehen, den Menschen in seiner Not begegnen und drittens versuchen, Not zu lindern, egal wie sie sich darstellt, im Materiellen oder im Immateriellen. Wenn wir den Helfenden, den Eingreifenden Jesus betrachten, sehen wir, dass es um mehr geht, als menschlich oder weltlich zu helfen. Vielmehr geht es darum, Gottes Gerechtigkeit und Liebe weiterzutragen, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.